herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, um mit dieser Person ein Thema zu besprechen, das mir auf dem Herzen liegt, ein Spiel zu beleuchten, das diese Person womöglich selbst entwickelt hat, oder über sonstige Dinge rund um die Welt der Spiele zu diskutieren, die aus irgendeinem Grund genau zu dieser Person als Gast passt. Und heute, mehr oder weniger, trifft all das zu auf Gast und Thema. Ich darf eine Person begrüßen, die schon seit Monaten, wenn ich nochmal so zurückblicke, ein fester Teil meines Arbeitskalenders ist. Es ergab sich so, und zwar spreche ich von der Entwicklerin Mikey, die Teil des Indie-Entwicklerteams Aldamami Games ist, die jetzt an einem ganz hochspannenden Punkt ihrer Entwicklungsgeschichte für ihr Debütspiel stehen. Dazu gleich mehr. Vorher, kleine persönliche Note von mir. Es war aufregend letzte Woche. Letzte Woche war die erste Woche im Programmkatalog von OrkiCool, in der das neue Programmkonzept gegriffen hat. Die meisten hoffentlich haben es mitbekommen, wenn nicht, auch nicht schlimm. OrkiCool sendet ab sofort, beziehungsweise schon seit letzter Woche, nicht mehr in Form von einem unüberschaubaren Blumenstrauß an über 15 Formaten, bei denen am Ende kein Mensch mehr so richtig wusste, wann erscheint eigentlich was, sondern orientiert und fokussiert in Form von Themensendungen, die richtig schön in die Tiefe gehen, gemeinsam mit Gästen. Und ihr werdet euch fragen, aber zu welchem Thema denn? Und dann kann ich euch sagen, haha, jede Woche zu einem anderen Thema. Jede Woche steht hier in der Welt von OrkiCool in Zukunft im Zeichen eines anderen Themas. Den Aufschlag machte letzte Woche das leicht zu verdauende Themenfeld Politik und Spiele. Hochinteressant. Und diese Woche habe ich mir was Neues ausgedacht. Und da kommen wir gleich dazu. Jetzt aber vorher möchte ich mich zuallererst nochmal bedanken für die lieben Reaktionen auf diese Änderungsankündigung. Ich kann berichten, das Feedback war überwiegend positiv. Es gab sogar einige neue Supporterinnen und Supporter, die deswegen ihren Weg zu OrkiCool gefunden haben. Also dafür ein ganz großes Dankeschön. Und wenn ihr da draußen Themenvorschläge für mich habt, dann meldet euch gerne per Mail an post@orkicool.space oder im offiziellen Discord von OrkiCool. So, von hier aus, jetzt seid ihr natürlich gespannt, was wird denn jetzt die Themenwoche sein, möchte ich aber einschieben ein gründlicheres Hallo für die Person, die ich heute hier zu begrüßen habe, denn dann werdet ihr auch verstehen, wie ich auf das Thema der Woche gekommen bin. Es ist, wie gesagt, Mikey, die gemeinsam mit ihrem Team jetzt einige Monate lang am Early Access ihres Spiels Bloodletter gearbeitet hat. Bloodletter ist so eine Art Slay the Spire, trifft auf mittelalterliche Handbuchchroniken und dreht sich darum, dass wir in dieser Art Roguelite-Kartenspiel als Heiler unsere Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner sowohl körperlich als auch psychisch bei bester Gesundheit halten müssen. Das ist nicht nur grundsätzlich wichtig, sondern auch ganz speziell in dieser Welt, in der wir da unterwegs sind. Denn jede Nacht klopft ein Dämon an die Tür der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner und versucht, diese Menschen geistig und körperlich zu schädigen und irgendwann in den Höllenschlund zu entführen. Und wir müssen das verhindern. Das ist ein grobes Herunterbrechen des Konzepts von Bloodletter. Wie gesagt, gespielt wird das wie ein Roguelite-Kartenspiel. Und ich habe diesen Titel letztes Jahr auf der Gamescom erspäht, als der Early Access noch Monate entfernt war, als das Spiel als Demo schon verfügbar war. Ich Artworks aus der Ferne sah, die an diesem Stand auf der Gamescom aufgebaut waren, mich hinschleppte, reinspielte und mir dachte, das könnte genial werden. Das ist nicht nur wunderschön inszeniert und illustriert in einem handgezeichneten 2D-Look, der an mittelalterliche Handbücher erinnert, sondern das Spiel macht auch Spaß. Sowas in dieser Form habe ich so auch noch nicht erlebt. Dann habe ich mit einer Mitarbeiterin des Teams vor Ort am Stand gesprochen, die war auch super nett. Und dann dachte ich mir, ich muss mal mit dem Team sprechen. Und so kam es zu meinem ersten Hören mit Mikey vor einigen Monaten. Da haben wir gesprochen über die Ideenfindung zu diesem Spiel, wer dieses Team aus Studierenden eben ist hinter Aldamami Games, was es auch mit diesem eigenartigen Namen auf sich hat, Aldamami. Es war hochinteressant. Dann hat mich nach diesem Gespräch Bloodletter aber nicht losgelassen. Ich blieb mit dem Team in Kontakt und produzierte dann vor einigen Monaten, Anfang dieses Jahres 2026, eine ganz besondere Audio-Doku, die verfügbar ist für alle Supporterinnen und Supporter von Okay Cool, in der ich mir einen ganz besonderen Kniff überlegt habe. Und zwar wusste das Team ja, im März wird Bloodletter in den Early Access reinstarten, vergangenen März. Also habe ich das komplette Team getroffen, 24 Stunden vor Early Access Release, vor dem Release ihres Debütspiels, an dem die jetzt schon so lange gearbeitet haben, und habe ein Stimmungsbild abgegriffen und die gefragt, ey, wie geht's euch? Wie sehen eure Sorgen und Ängste und Hoffnungen aus? Und dann habe ich sie für den zweiten Teil der Doku 48 Stunden nach dem Release getroffen und gefragt, Leute, wie war's? Was ging gut? Was lief schief? Wie geht's weiter? Und diese zweiteilige Doku ist verfügbar für alle Supporterinnen und Supporter von Okay Cool. Könnt ihr werden, indem ihr der Folgenbeschreibung in der Podcast-Episode hier folgt. Die führt euch direkt zu Steady. Für 4,90 Euro seid ihr mit dabei. Und es hat einen solchen Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn dieses Spiel Bloodletter den Early Access schließlich verlässt, möchte ich nochmal mit Mikey sprechen und fragen, wie waren die letzten Monate für euch? Wie bereitet man sich als Indie-Team vor auf den Launch zum Full-Release? Was habt ihr ganz konkret die letzten Wochen noch gemacht? Wie wird es in Zukunft weitergehen? Und einen ganz besonderen weiteren Aspekt des Spiels haben wir auch unter die Lupe genommen, nämlich das Art-Design. Bloodletter ist ein wunderschönes Spiel, das immer wieder so einen kleinen Flirt wagt mit der Welt des Grotesken, des Seltsamen, des Morbiden. Man sieht mehrköpfige Monster, ein Babydämon, aus dessen Körperinneren ein höllenrotes Glutwabern herausbricht. Wir sehen Dorfbewohner mit unnatürlich langen Gliedmaßen. Das ist schaurig. Es ist nicht gruselig, es ist auch nicht Horror, aber es ist schaurig. Und es ist was ganz Angenehmes zu betrachten, zumindest für mich als Fan dieser Spielart. Und auch deswegen sprachen wir genau darüber, wie nämlich Mikey unter anderem die Karten für dieses Spiel entworfen hat, auf denen diese wunderschönen Illustrationen zu sehen sind. Und das, liebe Freunde, führt mich auch zu dem Punkt, an dem ich dann wusste, worum sich das Thema der Woche jetzt hier bei Okay Cool ab Montag drehen soll. Wir werden diese Woche bei Okay Cool uns beschäftigen mit dem ganz großen Thema Horrorfunde. So, jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, was bedeutet denn Horrorfunde, kann ich euch sagen. Bloodletter, habe ich schon gesagt, ist für mich auch ein schauriges Spiel mit einem ganz besonderen, etwas abseitigem Look und gleichzeitig auch ein Titel, das noch nicht von der ganz großen Öffentlichkeit da draußen entdeckt wurde. Leider, weil ich mag dieses Spiel sehr und die Menschen, die es gespielt haben, eben auch. Und das brachte mich auf die Idee zu sagen, hey, ich möchte ein paar Podcasts dazu vorbereiten, zu Horrorspielen, die irgendwann mal erschienen sind, ob in der jüngeren Vergangenheit oder in den frühen 90ern, und die ganz hervorragend sind für die unterschiedlichsten Horrorgeschmäcker, auch für die Menschen da draußen, die vielleicht gar nicht so viel mit Horror anzufangen wissen, aber die allesamt entweder von der Geschichte vergessen wurden oder von Anfang an nie ihr Publikum finden konnten. Und da habe ich eine ganze Reihe wunderschöner Podcasts für euch da draußen vorbereitet. Wenn ihr zu den Supportern von Okay Cool gehört, am Montag zum Beispiel bei Okay Müd, werde ich nicht nur wie gewohnt die neuesten Spiele der Woche euch vorstellen, sondern auch in einem Extra-Segment euch nacherzählen, was mit dem Macher von Slender, The Eight Pages, eigentlich passiert ist. Ihr werdet euch erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren gab es dieses virale, kostenlose Spiel, in dem man 8 Zettelchen einsammeln muss, bevor einen der Slenderman bekommt. Ein hochgewachsener, langgliedriger Mann im Anzug war eine virale Horrorsensation. Aber nur die wenigsten haben sich gefragt, ja, was macht der Typ eigentlich mittlerweile? Das liegt über 15 Jahre zurück. Ich hab's für euch rausgefunden. Werde ich euch erzählen, und es war eine kleine Überraschung. Und am Mittwoch, liebe Freundinnen und Freunde, gibt es eine Annäherung zu diesem Thema Horrorfunde von zwei unterschiedlichen Seiten, einmal aus der Geschichte und einmal aus der Gegenwart. Was die Geschichte anbetrifft, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, denn gemeinsam mit dem Retro-Spielejournalisten Paul Kautz habe ich einen Horror-Dungeon-Crawler ausgegraben aus dem Jahr 1992, und er heißt Waxworks. bin mir sicher, ein paar wenige könnten diesen Titel kennen. Er hat so eine Art kultische Fangemeinde um sich herum versammeln können. Aber viele andere kennen ihn nicht und das kann ich direkt vorauswerfen, zu Unrecht. Ich habe noch nie etwas so Seltsames gespielt, das aber auch irgendwie cool und sich gleichzeitig verboten anfühlt. Darüber haben wir gesprochen. Das erscheint am Mittwoch als erster Teil der großen Themensendung am Mittwoch. Und der zweite Teil dieser Sendung wird bestritten von mir und Micha Tschertschupan von unter anderem Insat Moin, der eine ganz große Leidenschaft hegt für die Welt der Horrorspiele. Und wir beide haben uns mal so richtig reingewühlt in die Welt des Indie-Horrors und Spiele geborgen, die wirklich kaum jemand kennt da draußen, aber die so gut sind. Und ich wiederhole mich, auch gut für Menschen, die vielleicht gar nicht so viel mit Horror anfangen können. Es war ein tolles Gespräch. Wir haben da ewig miteinander debattiert, diskutiert, ausgegraben, genossen und gelacht. Und es war so eine große Freude. Und das darf ich euch ebenfalls nächste Woche am Mittwoch präsentieren. Freut euch drauf. Das wird ein ganz toller Rundumschlag zum großen Thema Horrorfunde. So, nun aber kommen wir zu der Person und begegnen wir der Person, mit der all diese Planung angefangen hat, nämlich Mikey von Aldamami Games, mit der ich gesprungen habe über den durchaus gruseligen Sprung vom Early Access Brett. Also, große Frage vorneweg und dann gucken wir, was passiert, wenn du geantwortet hast. Early Access, fast vorbei, wie lief's? Wie lief's? Das ist die Frage. Du kannst in jede Richtung damit laufen.
Ich glaube gut. Also ich würde sagen gut. Ich habe gestern auch nochmal mit dem Team gesprochen gehabt, wie die das denn so alles wahrgenommen haben. Ich glaube, wo wir vier uns alle einig sind, was es für uns auf jeden Fall gut gemacht hat und was, glaube ich, ein sehr großer Vorteil für uns auch war, war vor allem, wie die Kommunikation innerhalb des Teams sich durch den Early Access verändert hat. Was eine Sache ist, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Aber was man meiner Meinung nach zumindest voll gemerkt hat, dass es plötzlich ist, bevor diesem Early Access hat man immer noch irgendwie so ein bisschen in dieser Schwebe geschwebt von, wie erfolgreich wird jetzt dieses Spiel? Wie viele Leute interessiert dieses Spiel jetzt wirklich? Natürlich hat man so diese paar Sachen, die wir davor schon wussten. Wir hatten unsere Demo draußen, wir haben Steam Next Fest mitgemacht, wir waren auf der Gamescom. Also man hat schon so eigentlich ein Gefühl, dass es interessiert überhaupt Leute und man weiß so ungefähr an der Zahl, wie viele Leute sich das dann auf ihre Wishlist gepackt haben und sowas. Aber natürlich hat man immer noch so diese Hoffnung im Hinterkopf, so wir drücken jetzt auf diesen Knopf und dann wird das ein Millionenerfolg und wir haben alle für unser Leben ausgesorgt. Und sowas kann sich natürlich auch auf so die Diskussion innerhalb des Teams dann auswirken, dass wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden oder gerade Abwägungen, was soll jetzt noch ins Game reinkommen oder nicht, dass es dann natürlich oft in der eigenen Überzeugung damit aufgeladen ist, dass man denkt, das ist es jetzt, was es jetzt zu diesem Mega-Erfolg machen wird. Und deswegen werde ich jetzt in dieser Diskussion, ich werde jetzt ewig darüber mit den anderen diskutieren, dass das Ding muss da jetzt rein, weil das ist meiner Meinung das, was es irgendwie so zu so einem krassen Riesenerfolg machen wird. Und seit wir im Early Access sind und wir sehr klar auch wissen, hey, Leute mögen das und das Ding wird gekauft, aber es ist jetzt eben nicht dieser Millionenerfolg, den man sich dann im Kopf vielleicht ausgemalt hat, geht man natürlich an diese Konversation und an diese Diskussion ganz, ganz anders ran, weil eben dieses große Fragezeichen von wie groß ist der Impact von dieser einen kleinen Entscheidung kein Fragezeichen mehr ist, sondern man sehr gut einschätzen kann, wo sich das Spiel jetzt positioniert hat und dann auch selber viel besser abwägen kann, wie sehr muss ich jetzt für eine Sache pushen oder wie sehr können wir uns als Team auch einfach erlauben, Dinge zu tun, die wir gerne noch in dem Spiel drin haben würden und die wir als Developer gerne an diesem Spiel noch machen würden, bevor es zu Ende ist.
Da wirfst du ein hochinteressantes Schlaglicht direkt zu Beginn auf eine Sache, die, glaube ich, ganz viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben und ehrlich gesagt, ich vergesse es auch regelmäßig. Wenn so ein Spiel in den Early Access geht, guckt man da als Spieler, sage ich mal, oder als Spielerin, tendenziell würde ich jetzt mal annehmen, auch von mir so ableitend, auf so eine aus so einer mechanischen Perspektive jetzt auf diese anstehende Phase. Man sieht da einen Titel, den einen interessiert, sieht, der ist Early Access und denkt sich, ah, okay, das Entwicklerteam hat da etwas angeschoben und jetzt arbeiten die da fleißig dran und jetzt wird das Spiel immer besser oder entwickelt sich weiter. Aber woran, glaube ich, viele Menschen gar nicht denken, ist, dass auch mit dem Team während eines Early Accesses etwas passiert, weil ja auch eine ganz besondere Art des Zusammenarbeitens jetzt passiert. Man arbeitet an einem Spiel, das schon erschienen ist, aber noch nicht diesen Fertigstempel hat. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen und folgende Frage stellen. Inwiefern würdest du denn sagen, hast du deine Teamkollegen und Kolleginnen im Rahmen dieses Early Accesses nochmal anders oder vielleicht sogar besser kennengelernt?
Ich glaube, anders nicht unbedingt. Ich glaube, wir haben sowieso, das war ja das erste Projekt, das wir alle zusammen gemacht haben. Generell erstes Game-Projekt. Deswegen glaube ich, dass wir uns gegenseitig alle in verschiedenen Phasen von dem Projekt nochmal von verschiedenen Facetten erleben durften und auch krass daran gewachsen sind und jetzt sicherlich anders sind, als wir es am Anfang waren. Ich glaube, im Early Access schon ein bisschen dieser entspanntere, also vielleicht nicht unbedingt entspannter, aber auf jeden Fall mit einer anderen Grundlage diese Diskussion miteinander führen zu können. Und gerade jetzt halt auch gegen Ende des Projektes mit nochmal dieser Frage, was wollen wir an dem Spiel noch machen, was ist uns persönlich wichtig an dem Spiel noch zu machen, aber auch sehr interessant, wie wir natürlich alle unterschiedlich mit dem Feedback umgegangen sind während dem Early Access. Weil wir hatten es immer aufgeteilt gehabt, wer sich um welchen Teil gerade kümmert mit unserem Discord, wer da ein Auge drauf hält und mit den Leuten redet oder wer im Steam-Forum ein Auge drauf behält, weil wir das natürlich nicht alle gleichzeitig machen können, weil wir ja weiterarbeiten mussten an dem Projekt auch. Und das fand ich auch immer ganz spannend zu sehen, wie sehr positive als auch negative Reaktionen von den Leuten uns dann verschieden beeinflusst haben und da dann auch wieder die verschiedenen Stärken, glaube ich, ganz gut durchgekommen sind, wer zum Beispiel irgendwie mit negativem Feedback sehr gut umgehen kann oder wer es dann auch zum Beispiel sehr gut ist, auch bei positivem Feedback da dann rauszulesen, was ist wirklich konstruktiv und was ist was, was wir uns merken sollten in unserem Game umsetzen können und was ist vielleicht was, was wir in dem Moment einfach kurz hören müssen, um die Moral im Team einfach aufrechtzuerhalten, während wir weiterarbeiten.
Kannst du uns da mal einen Eindruck geben, was euch denn da so an Feedback erreicht hat? Weil wenn ich so von außen drauf schaue, sieht das ja erstmal hervorragend aus. Also der Steam-Wertungsschnitt steht jetzt in diesem Moment aktuell bei einem sehr positiv über 100 Rezensionen. Die Leute scheinen, auch wenn ich anderswo drüber lese, ziemlich angetan zu sein scheint von dem Spiel. Wie sieht's denn jetzt hinter den Kulissen aus? Also bevor wir nochmal drauf eingehen, wie ihr mit dieser Kritik oder auch dem Feedback allgemein umgegangen seid, wie sah es denn eigentlich aus? Welche Nachrichten haben euch so erreicht?
Also es war gerade am Anfang alles sehr positiv, also sowieso in unserem Umfeld. Die Leute sind ja alle wirklich super, super süß und sehr unterstützend und wollen ja wirklich alle nur das Beste haben. Es war dann super spannend, wenn dann sie die ersten Rezensionen reingekommen sind, wo wir wussten, okay, die kommen jetzt nicht aus unserem Bekanntenkreis. Das sind Leute, die das wirklich gefunden haben einfach.
Sehr gut.
Und ich persönlich finde es super spannend, weil es ist sehr unterschiedlich. Also eine Sache, die mich natürlich persönlich extrem freut, ist, dass der Artstyle wird meistens gelobt. Also wenn es auch nichts anderes ist in den Bewertungen, dann, selbst wenn es eine negative ist, kommt dann oft noch so ein Nebensatz mit so, ja, aber die Visuals sehen super cool aus und ich wünschte, es würde für mich funktionieren, davon wurde ich angezogen. Also das ist natürlich was für mich persönlich ein sehr großes Lob ist. Aber sonst eben super spannend, dass es oft auch gegensätzliche Sachen sind. Also es gibt Leute, die was bemängeln, was das Game viel zu wenig macht, was dann in einer anderen Rezension gelobt wird, als dass es das Spiel sehr, sehr gut machen würde. Was es dann für uns halt auch wieder sehr schwierig macht, abzuschätzen, was genau nehmen wir davon jetzt ernst? Also die eine Person war von, weiß ich nicht, also irgendwelchen Karteneffekten ist manchmal ein Thema, dass manche Leute regen sich dann total drüber auf, wie die funktionieren und dass es irgendwie ganz, ganz schlimm sei und dann schaut man sich das an und denkt sich, okay, dann müssen wir was ändern, vielleicht müssen wir da nochmal dran und dann wartet man 24 Stunden, macht das Ding nochmal auf und dann steht da eine neue Review, die im Worst Case dann sogar noch dieselbe Karte irgendwie referenziert und sagt, ja, nee, die ist super toll, die habe ich die ganze Zeit benutzt. Und dann sitzt man da so ein bisschen davor und denkt sich auch, ja, okay, wem, so ist das jetzt, ist da Handlungsbedarf, ist da kein Handlungsbedarf? Weil man will natürlich den Spielen dann auch nicht das Gefühl geben, dass man sie nicht hört und dass man es nicht ernst nimmt, weil das ist ja auch der ganze Sinn hinter Early Access, dass wir mit unseren Spielenden in die Kommunikation treten. Aber es ist dann doch immer wieder so ein bisschen dieses Problem, auf wen hört man, wer hatte vielleicht nur einen schlechten Tag und wollte das einfach nur loswerden oder wer ist auch vielleicht einfach nur sehr angetan von diesem ganzen Konzept generell und wenn man dann auf die Spielzeit schaut, steht da eine halbe Stunde drauf und dann denkt man sich auch, ah ja, okay, gut, vielleicht eine negative Review nach 60 Stunden ist nochmal was anderes als eine positive Review nach einer halben. Also ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viele Faktoren, die dann damit reinspielen, wo man dann gut abwägen muss, was man damit macht.
Man hat das auf einem noch größeren Maßstab ja vor einiger Zeit bei Slay the Spire gesehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da gab es ja diesen Moment, als eine, oh Gott, jetzt, ich will nichts Falsches sagen, deswegen mache ich es mal vage, als da am Balancing etwas herumgepatcht wurde, weil das Entwicklerteam sagte, Mensch, hier bei diesen Karten, wir haben das Gefühl, da gibt's ein, zwei Strategien, die sind zu stark, das ist so nicht von uns gedacht, wir ändern das mal. Und dann gab es ja also ein Shitbombing. So viele negative Reviews wurden aus Protest von Spielerinnen und Spielern im im Tausenderbereich geschrieben, weil die sagten, ja Leute, das war meine Strategie, da habe ich mein ganzes Deck drumherum aufgebaut und ich muss wirklich gestehen, also klar, so eine negative Kritik da reinhauen und dann da beleidigend werden, das ist nie gerechtfertigt, aber ich verstehe schon die Reaktion einiger Spielerinnen so im Kern, die dann sagen, naja, mein Spielspaß wurde jetzt auf eine Weise weggepatcht. Und genau das Problem hattet ihr ja jetzt auch vor euch, wo ich mich frage, wie habt ihr das denn dann jetzt gemacht? Also wie sah denn da so eure, so gehen wir mit Feedback-Pipeline um? Also hattet ihr dann, weiß ich nicht, so einen riesen Monitor bei euch irgendwo rumstehen, wo die ganzen Tickets oder was, oder die Punkte reinlaufen, die die Leute so schreiben? Und habt euch dann jeden Tag, das ist jetzt alles nur Märchentraumvorstellung, und habt euch dann jeden Tag zusammengesetzt und gesagt, so, alles klar, wie gehen wir jetzt mit Punkt 1 bis 10 um, das nehmen wir uns für heute vor. Wie sah das aus? Wie habt ihr das gemacht?
Also jeden Tag haben wir es in der Form nicht gemacht. Es gab einmal ein ganz großes Meeting, wo wir das alles gemeinsam durchgegangen sind. Ich meine, das war nach dem Early Access, kurz bevor wir dann geplant hatten, wie das nächste Content-Update ablaufen sollte. Weil wir hatten ja vor ein paar Wochen, meine ich, oder ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Wir hatten auf jeden Fall ein Content-Update-Release gehabt. Und als wir da geplant haben, was da jetzt noch passieren muss, damit das Vent im Early Access rauskommen kann, hatten wir Teil von einem sehr großen Meeting, hatten wir uns alle hingesetzt. Jeder hat eine Sache zugewiesen bekommen. Jemand schaut sich das Steam-Forum an, jemand schaut sich den Discord an. Und dann wird das alles einmal gescreenshottet, gesammelt. Und dann schauen wir uns das zusammen an und entscheiden, inwiefern da Handlungsbedarf bei irgendeiner Sache ist. Und wenn Handlungsbedarf ist, dass wir das dann versucht haben, nochmal einzuteilen in was eine hohe Priorität hat und wie viel Aufwand es kosten würde, irgendwas umzusetzen. Und das ist dann schon passiert, dass wir das einmal gemeinsam gemacht haben. Das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen die Gefahr, dass man sich auf das Negative eher verfährt, weil da am ehesten meistens auch was drinsteht, mit dem man konstruktiv arbeiten kann und sagen kann, okay, das muss spezifisch geändert werden. Mir persönlich war es dann an der Stelle aber auch sehr wichtig, dass wir uns gemeinsam einmal das Positive auch alles anschauen, einfach für die Moral an der Sache auch. Und weil es ja eben auch Gott sei Dank sehr viel Positives gibt, was die Leute dazu zu sagen haben. Aber genau, deswegen, anfangs gab es einmal dieses große Meeting und danach haben wir es dann so gehandhabt, dass für jede Woche eine Person zugewiesen wurde, die die Verantwortung hat, sich das immer anzuschauen und dann auch im Discord mit den Leuten zu reden. Und wenn irgendwas super Interessantes, irgendwas super Wichtiges kommt, dass wir das dann immer gemeinsam einmal am Tag angesprochen haben. Weil wir starten den Tag immer zusammen mit so einem Daily-Meeting, einfach was gemacht werden muss. Und da war dann oft der Moment, dass die Person, die dafür verantwortlich war, einfach mal meinte, hey Leute, es gibt hier eine Review oder es gibt, irgendeine Person hat sich im Discord gemeldet und die hat das und das gesagt und das wollte ich mit euch teilen.
Jetzt hast du vorhin ja gesagt, dass ihr während eures Entwicklungsprozesses auch nach dem Early Access Release, als der grüne Knopf erstmals gedrückt wurde, euch da alle so ein bisschen in bestimmte Rollen eingefunden habt und auch nochmal gemerkt habt, wer von euch welche Stärken und welche Schwächen haben. Jetzt bin ich natürlich neugierig zu hören, während dieses Prozesses, den du jetzt gerade beschrieben hast, diese ganzen Auswertungen, die da regelmäßig stattfinden, wo war da deine Rolle? Wie würdest du dich da beschreiben?
Also ich glaube, ich bin schon eine Person, wo die negativen Dinge mir schon im Kopf bleiben. Also das ist keine Frage, aber ich glaube, ich freue mich auch sehr stark über die positiven Dinge. Ich glaube, das ist so, beides kommt bei mir sehr stark an. Die eine Sache, mit der ich manchmal natürlich noch so ein bisschen struggle, aber ich glaube, das ist normal und auch generell im Team normal, dass dadurch durch unseren chinesischen Publisher haben wir ja auch viele Leute aus China, die Reviews schreiben und die in unserem Community-Hub auf Steam aktiv sind, die dann natürlich auch alle auf Chinesisch schreiben. Und unsere einzige Möglichkeit, das zu verstehen, ist, wenn wir das durch irgendeinen Übersetzer durchhauen und dann uns das zusammenschustern, was dabei irgendwie rauskommt, was halt dann schon für mich auch manchmal ein bisschen so Unsicherheit ist, verstehe ich das gerade überhaupt richtig, was diese Person sagen will. Wir hatten auch, als wir das Update gepusht hatten, hatten wir eine Reaktion von einem chinesischen Spieler oder einer Spielerin, dass wir wohl eine Karte, also dieses Slay the Spire-Szenario, eine Karte genervt hatten, die diese Person sehr geliebt hat. Und dann haben wir das nochmal durchgeschaut und wir hatten die nicht genervt. Wir hatten an der Karte nichts geändert, wir hatten an der Rarity nichts geändert. Das Einzige, was wir gemacht hatten, war, dass sie an einer anderen Stelle im Spiel freigeschaltet wird. Aber darum ging es laut der Übersetzung von dem Kommentar zumindest, ging es darum nicht. Laut der Übersetzung ging es darum, dass diese Karte früher super stark war und jetzt haben wir sie ganz, ganz schlecht gemacht. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen, wo man dann sitzt und gerade auch ich sitze dann da und ich denke mir dann so, was fange ich damit jetzt an? Weil wie unglaublich cool, dass auf der anderen Seite der Welt sitzt eine Person, die nicht mal dieselbe Sprache spricht wie ich und die dieses Spiel spielt, das ich gemacht habe. Und ich möchte natürlich dieser Person Spielspaß geben und ich möchte der Person entgegenkommen. Und wenn sie diese Karte liebt, dann rede ich auch gerne mit dieser Person darüber, was wir denn tun können, damit sie weiter Spaß an Bloodletter hat. Aber dadurch, dass diese Kommunikation halt durch die Sprachbarriere einfach sehr erschwert wird, ist es dann was, wo ich dann einfach irgendwie selbst mit umgehen muss, dass ich mir denke, ja, das tut mir leid, aber ich hoffe, du hast trotzdem Spaß an Bloodletter und das dann so stehen lassen einfach.
Ich guck gerade in euer Steam Community, hab da so eine Art Forum für alle, die es da draußen nicht kennen, wo eben Spielerinnen und Spieler Nachfragen reinschreiben können oder sonstiges. Und da ist die Hälfte der Einträge ist auf Chinesisch. Und ich habe gerade etwas entdeckt und ich finde das so wundervoll. In einigen dieser Threads habt ihr dann auch, wie du es eben gesagt hast, auf Chinesisch geantwortet. Und ich gucke da drauf und denke mir, das ist der absolute Knaller. Wie viel Extraarbeit das auch nochmal bedeutet, Dinge zu übersetzen, sich zu fragen, haben wir das überhaupt richtig jetzt übersetzt? Und dann zu überlegen, wie reden wir jetzt einmal mit denen und dann wieder zurück übersetzen und zu hoffen, dass nichts Lost in Translation passiert. Wundervoller Film übrigens am Rande. Und da frage ich mich jetzt direkt, hat sich das alles denn, Zwischenfazit, gelohnt, diese Arbeit und dieser Aufwand? Also nochmal zur Erinnerung, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr habt ja sogar euren genauen Release-Zeitpunkt verschoben, um quasi chinesisches marktfreundlich den Release anzustreben, um auch diese Spielerinnen und Spieler aktiv mitzunehmen. Also ihr habt wirklich Aufwände betrieben, um diese Community auch noch mit zu aktivieren. Große Frage jetzt natürlich, wie gesagt, hat sich's gelohnt? Was würdest du denn so sagen? Also sowohl kommerziell als auch, wie es das Spiel vorangebracht hat. Und ne, ich ermuntere dich, hier ist auch der Raum zu sagen, nee, war eine scheiß Idee, das machen wir nie wieder. Furchtbar.
Nee, ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Vom kommerziellen Aspekt auf jeden Fall, gar keine Frage. Du meinst das ja gerade, du hast das Steam-Forum offen gehabt. Du siehst, das sind aktive Leute und die spielen das und die sind laut und die wollen Dinge. Es ist natürlich schade insofern, dass auch Discord, soweit ich das weiß, offiziell nicht funktioniert. Also dass es kein Ding ist, dass die Discord benutzen. Das funktioniert über andere Channels, über QQ oder sowas, wo wir dann in Deutschland keinen Zugriff drauf haben. Deswegen so dieses wirklich eine Community haben, es funktioniert leider nicht so super gut. Aber von den Spielerzahlen sind sie sehr aktiv. Viele von den Reviews sind auch aus China. Die eine Sache ist, das merkt man tatsächlich, dass die negativen Reviews sind, glaube ich, auch sehr viele aus China. Also, dass die da nochmal einen sehr anderen Blick auf die Dinge haben und sehr andere Erwartungen. Und dann auch einfach so kleine Dinge, die kulturell einfach sehr unterschiedlich sind, wie Sprache, die dann mehr Aufwand für uns machen. Das ist immer noch ein Thema, das haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir zum Full Release eigentlich unbedingt noch machen oder da eine Lösung finden. Dass bei dem Design von unseren Karten ist der Text einmal gedreht, also ja, an der Seite von der Karte. Ja. Und so ist es auch einfach lokalisiert in Chinesisch und Japanisch und Koreanisch. Und das funktioniert wohl nicht. Also das zu dem Punkt, dass es gibt mindestens eine chinesische Review, wenn nicht sogar mehrere Leute, die sich da aktiv drüber beschweren, dass das ganz schrecklich wäre, weil das wohl nicht lesbar ist oder total ungewohnt oder so. Also es kommen so ganz kleine UX-Sachen dann plötzlich dazu, wo man davor nie drüber nachgedacht hätte.
Im Zuge dessen übrigens, wir werden später im zweiten Teil unseres Gesprächs nochmal über das Art-Design genauer sprechen, aber im Zuge dessen schon mal nachgefragt, hast du einen Eindruck, wie gut die Bildsprache dieses Spiels für chinesisches Publikum funktioniert? Weil Hintergrund der Frage ist, diese Illustrationen und all diese wunderschönen Kunstwerke, die sind ja stark inspiriert von so europäisch-mittelalterlicher Handbuchillustration, alles, was man so aus dem Museum kennt, aus dem Stadtmuseum oder was, ist ja Inspirationsgrundlage für diese Zeichnung und das ist ja was super Europäisches, so stark daran angelehnt. Hast du einen Eindruck davon, wie gut das sich, wie sage ich das, auch kulturell übersetzt oder wie das auf chinesische Spielerinnen und Spieler wirkt?
Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe schon von aus, dass es auf jeden Fall interessant ist. Es ist auch was nicht nur in den englischen oder deutschen oder europäischen Rezensionen gelobt wird, sondern das kommt von in den chinesischen Rezensionen ist das meistens genauso. Also auch bei den negativen oft, dass dann dabei steht, dass die Bilder trotzdem richtig, richtig toll sind. Also das haben wir scheinbar ganz gut gemacht, dass das international sehr gut ankommt und Wahnsinn. Sehr spannend ist, ja.
Ja. Kannst du uns mal so eine Übersicht darüber geben oder so ein paar Schlaglichter, wie sich das Spiel jetzt während des Early Accesses verändert hat jetzt zum Release? Was sind denn so Dinge, wo du sagst, so, das ist wichtig, die mal zu nennen? In dieser Hinsicht hat sich das Spiel verändert, weiterentwickelt.
Also erstmals mehr Content. Wir haben ja einmal mit mehr Content, also als wir in den Early Access gegangen sind, das war ja dann schon mal mehr Content als in der Demo. Und dann haben wir ein ganz großes Content-Update gemacht mit einer neuen Entity, also so einem neuen Gegner, den man bekämpfen kann und auf 3 Schwierigkeitsstufen. Also basically, wir hatten 2, Entities in, als wir in Early Access gegangen sind, und jetzt haben wir ein Drittel, heißt, da ist dann nochmal ein ganzer Batzen dazugekommen mit neuen Karten, mit neuen Mechanics. Das funktioniert auch alles ganz, ganz anders. Und wir haben so ein paar kleine UX-Sachen gemacht. Also das, was wir an Feedback bekommen haben, was wir umsetzen konnten, haben wir gemacht. Also solche Sachen wie, dass im Mainscreen manchen Leuten nicht klar war, wer kommt jetzt als nächstes, wie diese Queue aufgebaut war, war unübersichtlich. Oder wie die Krankheiten angezeigt wurden von den Dorfbewohnern, wie viele die jetzt haben, das war wohl auch für die Leute unübersichtlich. Und sowas haben wir dann zum Beispiel auch reworked. Also einfach so kleine UX-Sachen, die dieses Spielerlebnis generell einfach erleichtern sollen, da durchzuklicken.
Ist das der Moment, in dem ich einen Mini-Detail auch feedbacken darf? Oder sagst du, mein Gott, den ganzen Tag haben wir uns jetzt durch Steam-Tickets gearbeitet, ich ertrage es nicht mehr.
Nein, gerne, her damit.
Okay, ist nur eine Kleinigkeit und ich hoffe, die macht nicht zu viel Arbeit. Oder du kannst auch jetzt höflich sagen, ja, nehmen wir mit, aber in Wirklichkeit wird es in die Tonne getreten, ich kann damit leben. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, sage ich das. Und zwar, ich habe natürlich die aktuelle Version jetzt gespielt in Vorbereitung auf das Gespräch, nach wie vor. Ich habe es ja auch damals schon gesagt, es ist einfach ein tolles Spiel. Es gibt einen Soundeffekt, den ich höre und bei dem ich mir immer denke, der klingt noch so, wie ich es von einem ganz rohen Early Access Spiel erwarten würde. Der ist zweckmäßig, aber da passiert nichts in mir emotional. Und zwar, das ist der Moment, wenn man nach einer Behandlung der ganzen Patienten und Patientinnen im Dorf die Möglichkeit hat, einer Karte einen neuen Effekt zu geben, als Belohnung. Und da gibt es als Soundeffekt, es ist ganz toll, liebe Leute, sie schreibt gerade tatsächlich mit, also ich, falls ihr es nicht sehen könnt, und da gibt es einen Soundeffekt, wenn man dann eine Karte angeklickt hat und gesagt hat, ja, auf die möchte ich einen Bonuseffekt haben, und dieser Soundeffekt ist nur so ein Plopp oder so ein, weißt du, was ich meine?
Stimmt, ich weiß nicht, du meinst, ja.
Ja, es ist ja einfach nur so ein Also, ich habe jetzt schon geschrien, das ist ja nicht mal, es ist einfach nur so ein, ich will es
so
nachmachen.
Plonk, oder? Warte,
warte, pass auf. Oh, das war erstaunlich gut. Das war erstaunlich gut. Jetzt weiß ich auch, wie ihr den Ton gemacht habt. Und das, also zweckmäßig, herzlich willkommen, los geht's, gar kein Problem, nicht schlecht. Aber ich denke mir, das ist so ein Moment, da wünsche ich mir was anderes. Aber wie gesagt, ich bin nur einer von Millionen. Macht, was ihr damit wollt. Ich wollte es nur mal loswerden.
Vielen Dank. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist ein Effekt, mit dem wir gestruggelt haben. Es wurde öfters drüber geredet, was wir da haben wollen und wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, generell mit dem Sounddesign von Bloodletter ist es ein bisschen so, dass denn keiner von uns ist Sounddesigner. Wir haben Gott sei Dank auch Hilfe dafür. Aber das zu beschreiben, man muss ja dann trotzdem den Leuten sagen, hey, ich will, dass das so und so klingt. Und wir haben ja diese mittelalterliche Soundkulisse irgendwie. Und deswegen ist unser Gedanke dann immer, okay, wie kriegen wir das jetzt am besten hin, dass das auch vom Sound her irgendwie immersiv ist und dass wir dann da nicht so dieses super designte, moderne Sounderlebnis haben, sondern irgendwas, was realistisch so mittelalterlich vielleicht auch existieren könnte. Und wenn man dann so zusammen da sitzt und sich dann denkt, okay, wie klingt ein Upgrade in einem Mittelalter? Dann sitzt man natürlich da und da kommt als erstes irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so eine Schmiede oder sowas vielleicht. Dann sitzt man da und denkt sich, ja, okay, aber das ist vielleicht schon ein bisschen generisch, vielleicht so schade für das Spiel. Und dann sitzt man da und dann redet man da so ewig. Ja. Deswegen auf jeden Fall, wir haben drüber geredet. Und es ist spannend, dass es dir, dass der Sound speziell dir aufgefallen ist.
Ja, es ist wirklich faszinierend. Wenn ich da direkt nochmal nachfragen darf, um nochmal diese Arbeitsweise noch besser zu verstehen, wie würde denn das jetzt laufen? Also jetzt habe ich dir als, wie gesagt, einer von vielen gesagt, so guck mal hier, kann man daraus noch mehr machen? Jetzt trägst du das zum Team und jetzt müsst ihr das ja, weil ich das schon so begriffen habe, dass ihr bei dem Arbeitsprozess eine relativ flache Hierarchiestruktur habt. Jetzt müsst ihr das ja diskutieren und irgendwie gemeinsam eine Lösung finden, auf die sich alle einigen können. Ist das, also klappt das normalerweise oder läuft es am Ende darauf hinaus, dass dann wenigstens eine Person sagt, ja, okay, ich gebe jetzt nach. Kannst du da uns so ein Gefühl für geben?
Ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, was wir gerade sonst an dem Projekt machen. Dadurch, dass wir jetzt gerade im Moment stark damit beschäftigt sind, den finalen Release vorzubereiten. Also Marvin ist gerade wirklich, der ist komplett eingespannt mit allem, da noch Bugs zu fixen, Sachen, die letzten Sachen zu programmieren. David macht auch irgendwelche Assets und so. Dass so, wenn wir alle super, super eingespannt und busy sind, dann wird es insofern einfacher, dass dann die Frage einfach nur noch ist, hat irgendjemand Zeit, sich darum zu kümmern? Und wenn dann von allen einfach Nein kommt und es jetzt nichts super, super Wichtiges ist, dann ist meistens die Entscheidung einfach, okay, dann muss das jetzt einfach so bleiben. Aber wenn Zeit ist und wenn jemand irgendwie auch vor allem Lust hätte, sich um das Ganze zu kümmern, dann ist das schon was, über das bisschen länger dann geredet werden würde.
Spannend. Jetzt sind wir ja kurz vor dem Full Release tatsächlich, während wir sprechen. Die große Frage jetzt von mir an dich, rückblickend auf diese Early Access Phase, was ist denn da so passiert? Auch, also sowohl was das Spiel betrifft, aber auch euch als Studio, wo du sagst, du, das war richtig toll. Da bin ich stolz drauf, das ist so, das hat so gut geklappt, das ist toll, dass wir das gemacht haben. Schießt dir da was zuallererst in den Kopf?
Mhm. Als wir über den Content geredet hatten von dem Update, das wir machen wollten. Wir haben ja jetzt unsere neue Entity, Everything Cupidity. Und da gab es am Anfang so eine kleine Schwierigkeit, dass wir hatten, eigentlich schon fast seit wir angefangen haben, Vollzeit an diesem Projekt zu arbeiten, gab es diese Idee von einer Stopfgans, haben wir es genannt. Dass die Idee war, du hast irgendwie diese Entity und du musst die überfüllen und die ist so super hungrig und du fütterst die und alle, wir hatten irgendwelche großen Bilder alle im Kopf. Und dann kam dieser Moment, wo es war, okay, wir müssen jetzt das Update tatsächlich machen, wir setzen uns hin, wir reden drüber. Und dann wurde die erste Version geprototyped und dann saßen wir alle ein bisschen da und vor dieser Realisation, das macht gar nicht so viel Spaß, wie wir dachten, dass es macht. Und wir sind jetzt die letzten 2 Jahre alle damit irgendwie rumgelaufen, dass wir dachten, ja, und dann kommt die Stopfgans und dann ist es drin und dann wird das alles mega cool. Und dann sitzen wir da während dem Early Access, das Spiel ist draußen, die Leute haben auch schon ihr Geld dafür ausgegeben, die warten drauf, dass weiteres kommt und wir sitzen da und denken uns, ja, wie das jetzt angedacht hat, funktioniert irgendwie nicht so ganz. Aber an der Stelle auch ganz viel Credit an mein Team. David hat sich dann hingesetzt und der hat dann paar Tage, glaube ich, irgendwie 1-2 Tage oder so, hat er sich nur Gedanken gemacht, wie kann man das ganze Ding noch cool machen und kam dann mit dieser Idee an von wegen, hey, wir opfern Teil von den Stats und du hast diese Waage und die bewegt sich und wir bekommen mehr von diesen Roguelike-Elementen rein, dass dein Run interessanter wird, basierend auf was du entscheidest. Und das war sehr, für mich zumindest, sehr rewarding zu sehen, dass wir in dem Team wirklich nicht nur, wenn es gut ist, gut funktionieren, sondern auch, dass wenn es vom Development schwierig wird und wir alle einmal kurz vor den Kopf gestoßen werden und realisieren, die Sachen, die wir uns ausgedacht haben, funktionieren nicht, dass das dann kein Moment ist, wo Panik ausbricht oder alle den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir ganz tolle Leute im Team haben, die sich dann hinsetzen, die sich die Zeit nehmen und die da wirklich eine Lösung für diese Probleme finden und dann am Ende auch was bei rumkommt, wo ich sage, das ist wirklich richtig, richtig krass, nicht nur visuell, sondern auch vom Gameplay her und allem drum und dran.
Ich muss fragen, es ist jetzt wenig inspirierend und wenig, wow, er hat einfach die originellsten Fragen der Welt, aber es ist mir egal, weil ich muss fragen, auf der anderen Seite, Katastrophe, wo sagst du, oh Gott, also ich war noch nie so nah daran, eine Schnapsflasche neben mein Bett zu stellen, es war ganz schlimm. Gibt's da was? Es muss was geben.
Ich glaube, also so...
Was sage ich jetzt?
Ich glaube tatsächlich auch so schlimm war es jetzt Gott sei Dank während dem Early Access nicht. Okay. Was man ehrlich sagen muss. Ich weiß, bei mir war es auf jeden Fall das Ding, dass vor ein paar Wochen hatte ich irgendwie so ein Motivationstief, weil dann plötzlich auch so die Realisation eben irgendwie kam, ich weiß, wie erfolgreich dieses Ding wird, ich weiß, dass alles, was ich daran jetzt noch mache, ist jetzt nichts, was irgendwie aus wirtschaftlicher Perspektive entschieden wird, sondern tatsächlich aus meiner Passion für dieses Projekt, die jetzt seit 2 Jahren lang schon sehr auch auf die Probe gestellt wurde. Also wir machen ja seit 2 Jahren wirklich nichts anderes, außer an diesem Projekt zu arbeiten und dann vielleicht zwischendrin mal eine Woche Urlaub, wenn man Glück hat. Und das war dann irgendwie plötzlich eine ganz komische Realisation, so dieses, weil alles, was wir geplant hatten für den Projekt, war ich fertig mit. Ich saß dann plötzlich da und ich war so, alles, was an Content und was ich für dieses Projekt machen muss, damit es fertig released werden kann, ist fertig. Und jetzt sitze ich hier und jetzt muss ich für mich selber entscheiden, was möchte ich noch für dieses Projekt tun? Aber eigentlich bin ich fertig. Eigentlich bin ich einfach müde und ich bin ausgelaugt und ich will aber natürlich auch trotzdem, man will sich ja gegenseitig im Team auch unterstützen, weil eben die anderen auch nicht fertig sind und noch viel zu tun haben, dass man sich da moralisch natürlich gegenseitig auch unterstützen möchte und dann da irgendwo dann ich, zumindest ich selber dann ein bisschen mit gestruggelt hatte, mich dann wieder zu fangen und zu denken, wie gehe ich damit jetzt um? Weil dann natürlich mein Gedanke auch direkt war, okay, wie geht's weiter? Blattlatter ist dann draußen, dann sind wir fertig mit dem Projekt, wir schreiben ja dann alle unsere Bachelorarbeit und es ging dann auch bei mir irgendwie weiter, okay, dann schreibe ich meine Bachelorarbeit und dann muss ich wieder arbeiten gehen. Und das ist irgendwie so dieses so, da war kein Stopp, wo ich einmal kurz für mich selber sagen konnte, ich bin happy, dass ich an diesem Projekt gearbeitet habe und jetzt darf ich Gott sei Dank noch weiter was machen, was ich möchte, sondern es war mehr so dieses, jetzt ist es einfach vorbei und jetzt war's. So, jetzt mache ich einfach irgendwas, nur um dran zu arbeiten. Das macht ja auch keinen Sinn, nachdem man so intensiv 2 Jahre lang an diesem, 3 Jahre fast, an diesem Ding gearbeitet hat.
Ja, also danke für die Einblicke. Da muss ich direkt nachfragen. In all der Zeit, hattest du denn Zeit, auch mal zum Beispiel andere Spiele zu spielen und zu genießen? Oder ist dann wirklich dieser Effekt eingetreten? Ihr habt das schon von anderen Entwicklerinnen und Entwicklern hier in der Reihe gehört. Dieser Effekt, dass dann die Leute sagen, also ich liebe Videospiele, aber ich kann es gerade nicht mehr sehen. Also gar nichts mehr. Ich mache, wenn ihr, sobald ich die Möglichkeit habe, den Schreibtisch zu verlassen, mache ich nichts, was mit Spielen zu tun hat. Wie ging es dir in dieser Zeit jetzt?
Nee, also so schlimm nicht. Ich glaube, wenn es genreähnlich war, auf jeden Fall. Gerade auch mit so Indie-Titeln oder sowas. Also dann so Slay the Spire 2 ist ja auch rausgekommen. Marvin hat das dann ganz passioniert direkt gespielt. Ich hab's mir nicht angeschaut. Auch sowas als Balatro ganz groß war. Ich habe das dann auch mal ein bisschen gespielt, aber jetzt auch nicht so passioniert, wie ich es wahrscheinlich unter anderen Umständen gespielt hätte. Weil es dann halt doch immer ein bisschen losgeht. So, was haben die jetzt gerade anders gemacht? Das sind ja auch nur Indie-Games. Was haben die jetzt anders gemacht als ich, dass die jetzt so super erfolgreich geworden sind? Und ich glaube, sowas mit nach Hause zu nehmen, ist super gefährlich. Und dann kann man wirklich super, super unruhig spielen, schlafen. Aber generell spielen schon. Ich habe über den Wind habe ich ganz viel League of Legends gespielt. Das ist natürlich aber auch...
Nein. So, jetzt Achtung. Du wirst es wissen, aber ich muss es sagen, Gänsehaut tatsächlich habe ich gerade. Wir nehmen auf an einem besonderen Tag. Vielleicht weißt du es, also wenn nicht, habe ich jetzt gute Nachrichten für dich. Wir nehmen auf an einem besonderen Tag. Es ist der 29. Juli und zum Zeitpunkt, wenn wir sprechen, das ist so cool, in 2 Stunden geht online der Classic League of Legends Client. So, und das ist für die Leute da draußen jetzt egal, die Info, die sagen, ja, was will er denn, warum unterbricht er dafür das Interview? Halt, das ist womöglich, zumindest in meinem Leben, der wichtigste Moment seit 2009. League of Legends, das riesenerfolgreiche MOBA, macht den alten Client wieder spielbar quasi. Alle alten Items von vor über 10 Jahren und noch länger, die alten Champion Balancings, es ist wie eine Zeitreise und ich hoffe, ich sehe dich da auch. Wirst du das ausprobieren? Ah, du musst ja arbeiten, entschuldige. Du musst ja arbeiten.
Also ich werde mir schon die Zeit nehmen. Das Ding ist Gott sei Dank auch gerade, ich hatte auch im Winter angefangen, ich habe im Oktober letztes Jahr angefangen, League zu spielen und dann habe ich das, das war alles noch ganz frisch, ich bin da irgendwie so reingerutscht, aber das war dann das Ding, aber auch mal eine gute Abwechslung, ich spiele trotzdem was mit mir nichts zu tun hat, wo ich, wie weit man an League Spaß haben kann, ne, Spaß dran hatte und bin das dann aber auch jetzt zum Sommer auch wieder losgeworden. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall reinschauen.
Toll, also ich spiele seit 2009. Ich habe das in der Beta damals gespielt. Okay. Gib dir das mal. Okay, das nur am Rande. Es musste raus, aber das war ein zu toller Zufall, um es unerwähnt zu lassen. Okay, jetzt im Grunde zu diesem großen Themenblock, die Access und all das, habe ich noch eine Frage. Und da kannst du gerne so konkret werden, wie du möchtest. Was kannst du denn uns jetzt sagen zum bisherigen kommerziellen Erfolg des Spiels? Also ich erinnere mich, und das ist übrigens ganz spannend, wenn ich dir so zuhöre, als wir damals gesprochen haben und Interviews geführt haben für diese Doku, für die zweiteilige, die hier bei OKCOOL erschienen ist, war dieses Thema des Mega-Erfolgs noch gar kein so großes. Also ich erinnere mich zumindest jetzt aus dem Bauch heraus an kein einziges Mal in unseren Gesprächen, dass dieses Wort fiel und dass das überhaupt so ein Faktor ist, den ihr im Blick habt. Es ging ganz viel um, also erstmal hoffentlich geht das alles gut, hoffentlich klappt das alles, Last-Minute-Änderungen müssen noch passieren. Du erinnerst dich, am Release-Tag selbst gab es ja auch ein paar Komplikationen, können die Leute sich selber anhören in der Doku, aber ging ja dann alles gut letztendlich. Aber dieses Thema Mega-Erfolg stand noch gar nicht im Raum und vielleicht würde ich das da direkt mit reinnehmen. Wann schlich sich denn dieses Thema in deine Perspektive auf das Spiel und die Entwicklung? War das schon immer da und du hast es einfach nicht erzählt oder ist das etwas, was so langsam dann mit reingekommen ist, als du gemerkt hast, hey, wir arbeiten hier an einem Spiel, das ja auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Start hat.
Ich glaube schon, dass das eine Sache war, die sich man von Anfang an gedacht, also es war schon auf jeden Fall eine Sache, die präsent war. Ich glaube, es war wenig was, wo ich viel drüber geredet habe oder wo wir drüber geredet haben. Zum einen, weil sie es irgendwie so fast schon so dann anfühlt, wenn man drüber redet, dann passiert sowieso nicht, dass man es dann damit irgendwie kaputt machen würde. Aber ich glaube auch, und das war sicherlich auch sehr interessant, als wir dann in Early Access gegangen sind, wie das ja bei uns alles passiert ist, von wir machen diesen Prototypen im 2. Semester, dann werden wir nominiert für den Deutschen Computerspielpreis, dann kriegen wir die Medienboard-Förderung, dann sind wir plötzlich auf der Gamescom mit unserem ersten Spiel, wir sind da, die Leute finden es alle ganz, ganz toll. Also das ist ja schon so, zumindest mir das Gefühl gegeben hat, als ob wir da schon was richtig, richtig, richtig Krasses irgendwie geschaffen haben, was ich auch stark der Meinung bin, dass es ist. Aber ich denke, das ist gerade...
Habt ihr auch. Also, ja. Plus nicht vergessen die wunderschönen Goodie-Bags. Habe ich von erzählt. Ich habe meine immer noch schleppig durch Hamburg. Wunderschön. Ja.
Genau, aber ich glaube, dass es da nochmal eine sehr krasse Unterscheidung gerade im Indie-Space gibt von was wirklich finanziell lukrativ ist versus was ganz Tolles und ganz Wundervolles und was gerade auch von Gremien wie irgendwie dem Deutschen Computerspielpreis oder vom Medienboard als fördernswert angesehen werden. Weil ich glaube, dass da sehr unterschiedliche Dinge beachtet werden. Natürlich ist da sicherlich auch die Hoffnung, dass das Ganze lukrativ wird, gerade auch bei der Medienförderung, Medienboard-Förderung, dass das alles zurückgezahlt werden kann. Aber dass es ja auch darum geht, dass was kulturell Wertvolles erschaffen wird. Und ich glaube, dass Blattletter auf jeden Fall in diese Sparte reinfällt. Ich würde schon sagen, dass wir auch was sehr künstlerisch Wertvolles gemacht haben, was es auf jeden Fall sehr, sehr wert ist zu spielen. Aber so dieses kommerzielle Mainstream-Indie-Hit-Ding ist, glaube ich, bei Blattletter einfach viel zu Nische. Aber von dem, wie unsere Erfahrung war, in die Games-Industrie reinzukommen, was ja auch das erste Mal war, dass wir das alles erlebt haben, hat dann, glaube ich, schon unterbewusst suggeriert, dass das möglich wäre, mit Blattletter das Ganze direkt zu erreichen. Was natürlich aber, wenn man logisch drüber nachdenkt, komplett absurd. Erstes Spiel, das ich jemals irgendwie gesagt habe, das mache ich, dass das dann irgendwie so weit gehen würde. Aber natürlich ist da, glaube ich, die Hoffnung da. Und ich denke, sehr früh im Projekt war das auch ganz, ganz viel, was irgendwie diese Passion gezeugt hat, dass sowas ist. Ich kann jetzt direkt was richtig, richtig, richtig Krasses so erstellen, was auch die breite Masse als genau das sieht. Und ich glaube, gerade jetzt durch den Early Access war es da ein bisschen so diese Realisation, okay, ich muss das reframe. Ich habe was wirklich richtig, richtig Krasses gemacht und wir haben das alles rausgebracht und wir können super stolz sein, dass wir es fertig gebracht haben. Aber diese Recognition von so dem breiten Mainstream ist nichts, was gebraucht wird, um das zu validieren, dass man was richtig, richtig Tolles gemacht hat. Sondern dass es ein persönliches Mindset-Ding ist, was genau möchte ich gerade mit diesem Ding überhaupt erreichen. Und die Möglichkeit zu haben, an so einem tollen Projekt wie Blattletter, was ja wirklich einfach aus unserem Herzblut entstanden ist, mit null Gedanken von kommerziellen Hintergrund, muss man dann, glaube ich, auch realistisch einfach sagen, um kommerziell wirklich erfolgreich zu sein, muss man sich schon auch Gedanken machen, wie lege ich mein Spiel darauf aus, kommerziell erfolgreich zu sein. Und das haben wir ja bei Blattletter eigentlich an keiner Stelle gemacht. Beziehungsweise das grundlegende Projekt, das grundlegende System ist ja nicht darauf ausgelegt.
Ja. Es ist in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnliches Spiel. Genau das ist, worauf du anspielst. Um vielleicht von der Seite nochmal zu fragen, wie für euch als Studio, ich meine, so ein Full Release, der kann natürlich nochmal ganz viel bewegen. Und da wissen wir beide noch nicht, was dann wirklich passieren wird. Das ist ja wirklich nochmal eine ganz neue Welle, die da geschlagen wird. Aber jetzt so zum aktuellen Stand, nur so aus Neugier gefragt und deswegen jetzt mal von der anderen Seite aus kommt, was hat denn dieses Spiel mit dem Geldbeutel eures Studios gemacht? Also geht ihr jetzt raus und sagt so, ey, irgendwie mehr oder weniger Nullrechnung, alles cool? Oder geht ihr raus und sagt so, also es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, war eine tolle Reise. Oder geht ihr raus und sagt, hey, welches Haus kaufe ich zuerst? Das sind jetzt alles Extrempunkte, aber so als Gefühl für uns quasi, um zu verstehen und einordnen zu können, wie hoch sind denn so die Wellen, die das Spiel tatsächlich bisher zumindest geschlagen hat?
Also wir haben ja das große Glück, dass wir von dem Medienboard gefördert sind und dass wir das Geld ja von denen bekommen haben für die Produktion und das erst zurückgezahlt werden muss, wenn wir alle unsere Kosten selber gedeckt haben, die wir zurückgestellt hatten über das Projekt hinaus. Deswegen ist es insofern für uns persönlich ein finanzieller Erfolg, dass wir einfach angestellt waren, um an diesem Projekt arbeiten zu dürfen und dass da niemand mit einem Minusgeschäft aus dem Ganzen rauskommt. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt damit unser nächstes Projekt finanziert. Also das auf keinen Fall. Und wie weit es mit dem Rückzahlen ins Medienboard was wird, müssen wir dann auch erst noch gucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, das ist Gothic, da sind wirklich 0 Euro bei uns angekommen. Aber wir müssen jetzt dann trotzdem doch alle wieder anfangen zu arbeiten, sobald das Spiel draußen ist.
Und das ist schon mal jetzt noch eine interessante Frage, die ich gerne noch mitnehmen würde, bevor wir zu diesen Artwork-Themen noch rüberschwenken. Wie geht's denn für dich jetzt zum Beispiel persönlich weiter, wenn dann dieser Full Release geschafft ist? Kannst du da schon was skizzieren? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten neben der Uni jetzt natürlich, du zum Beispiel nur um so dieses Feld mal aufzumachen, könntest du auch sagen, hey Leute, das war richtig cool, als nächstes mal alleine mal ein Spiel oder keine Ahnung. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Voll. Also bei uns ist Gott sei Dank erstmal, wir haben alle einen Monat Urlaub. Wir freuen uns alle unglaublich und es ist richtig wichtig und richtig toll, dass wir auch extra so geplant hatten, ey, der September, wir machen alle gar nichts, wir haben uns das jetzt mal verdient, deswegen Das ist die erste Zukunftsplanung. Einmal den ganzen September einfach frei machen. Und dann im Oktober kommt ja der Bachelor und das passiert tatsächlich ähnlich, wie du es gesagt hast. Also wir machen den nicht zusammen. Wir hätten die Möglichkeit im Unirahmen einfach zu sagen, hey, wir machen das über Blattletter. Wir setzen uns einfach hin, schreiben so ein Postmortem runter und dann ist das unsere Bachelorarbeit. Aber da haben wir uns alle gegen entschieden. Ich mache tatsächlich zu zweit mit Marvin, werden wir an einem kleinen Spieleprojekt arbeiten und da mal gucken, wie wir so von der Development Pipeline, ob wir da so ein paar Sachen rausfinden können, die jetzt problematisch bei Blattletter waren. Also gerade oft so dieses Ding, dass dadurch, dass Marvin der einzige Programmierer ist, gibt's oft Momente, ich bin fertig mit den Karten, David ist fertig mit den Entities, Alisa ist fertig mit dem Environment, er bekommt das alles auf einmal reingepusht, komplett überlastet und wir haben nichts zu tun. Deswegen, Marvin und ich versuchen uns in der Bachelorarbeit mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie man interdisziplinär gut arbeiten kann. Also, dass er seinen Arbeitsbereich uns als Art-Department zugänglicher macht, aber genauso auch wir ihm zugänglicher machen können, dass er irgendwie so kleine Sachen wie so ein Main-Menü oder sowas auch zusammenstöpseln könnte. Alisa und David machen beide separat. Ich meine, Alisa macht so ein Artbook. Das wird sicherlich auch wieder richtig, richtig cool und ganz skurril. Und David setzt sich in seinem Thema ein bisschen mit so Menschen und Maschinen auseinander. Was ist Mensch, was ist Maschine? Und macht da auch eine künstlerische Aufarbeitung von dem Ganzen. Aber auch, ich meine, so ein bisschen philosophisch die Thematik dann auch in dieses Design eingebaut und so. Also es geht jetzt erstmal im Bachelor getrennt weiter. Und dann schauen wir, ob wir wieder zusammen das nächste Projekt danach machen.
Toll. Also, es bleibt spannend. Und wie gesagt, der Release kann ja auch nochmal alles durcheinanderwirbeln, was du gerade gesagt hast. Da sind wir mal hochgespannt. Toll. Dann würde ich vorschlagen, wir schwenken von hier aus nochmal zu einem Highlight eures Spiels rüber, wo sich ja offenbar die ganze Welt, nicht nur ich in meiner Bude hier, einig ist. Und das meine ich, also, was soll ich sagen? Ich lobe die ganze Zeit immer, wenn wir uns hören. Und es ist einfach so, nochmal, dass die Bildsprache, die Artworks, das Artdesign, vor allem diese Figuren. Ich habe hoffentlich, wenn alles geklappt hat, in der Anmoderation den Leuten schon ein Bild im Kopf gezeichnet, wie man sich diese Bilder vorstellen muss. Meine allererste Frage nochmal an dich. Kannst du uns allen nochmal in diesen grundsätzlichen Schritten erklären, wie sind diese Figuren, diese Artworks eigentlich entstanden? Ich habe vorhin schon so Schlagwörter reingeworfen, hier mittelalterliche Chroniken und Handbücher und was weiß ich. Wie funktioniert das? Weil auch um das nochmal zu sagen, warum die Frage so interessant ist, das sind ja eigentlich alles unmögliche Kreaturen, Arme, Beine, Köpfe, Torso. Das ist ja also nichts, denke ich jetzt mal, was man sich einfach so aus der freien Luft heraus ausdenkt oder vielleicht doch. Weih uns ein. Wie funktioniert das?
Also ich glaube, bei uns hat es mit Blattletter mit den Karten tatsächlich angefangen, dass wir wussten, wir machen Karten. Wir hatten ursprünglich, bevor es ein Deckbilder war, gab es ein Narrativ, wir hatten Mittelalter von Anfang an gesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das irgendwie kam, aber ich meine, es war ziemlich schnell sicher, wir wollen Mittelalter machen. Und wir waren erst bei so einem Papers, Please-like, so Simulation, bisschen mit so Physics-Zeug-Situation, wo so eine Dorfgemeinschaft zu dir kommt und die haben irgendwelche Leiden und dann hast du irgendwie einen Mann mit einem Nagelpilz und der steckt den dann da bei dir auf deinen Schreibtisch und dann machst du die Klappe zu, hast den Nagelpilz und dann gibst du diesen abgeschnittenen Finger mit Nagelpilz an die nächste Person und heilst sie damit irgendwie. So, das war so das ganz grobe Konzept von was Blattletter war, bevor es Blattletter geworden ist. Also es gab dieses Heilungsthema und es gab dieses Mittelalterthema von Anfang an. Und dann hatten wir uns mit den Karten auseinandergesetzt und haben eben geschaut und haben realisiert, es gibt diese mittelalterlichen Manuskripte, die sind einfach ganz, ganz, ganz wundervoll. Und dann hatten wir uns von ein paar Künstlern, wie ich weiß, der eine heißt Strange House auf Instagram, der macht so ganz tolle Illustrationen und auch ganz viel mit starken Farbkontrasten und so ganz dunkle und düstere Sachen. Es gibt auch so ein Art.
Oh. Ja, ich sehe es gerade vor mir, also ist ja Wahnsinn. Also, boah, wie beschreibe ich denn das jetzt den Leuten? Es sieht so ein bisschen aus wie, also der erste Gedanke war, stellt euch da draußen vor, eine Heavy Metal Band würde irgendwann mal einen Dungeon Crawler machen, ja, und benutzt die Bilder als Artwork. Also wirklich Szenen, die man zum Beispiel aus so Dungeon Crawlern kennt, viel so Fantasy-Kram, aber nicht nur. Und das dann auf so eine Horrorart, aber ohne so ironischen Unterton, wirklich knallhart Horror. So verzerrt und sehr, sehr düster. Da so die Farbpalette erinnert auch an so Sword and Sorcery. Das sind so gedämpfte Farben. Also höchst beeindruckend.
Ja, Genau, und wir hatten dann solche Sachen gesehen und auch, es gibt einen anderen Künstler, Placebo, glaube ich, der hat ein Buch gemacht, Vermis heißt es. Das ist mittlerweile relativ bekannt. Das ist so ein Fake-Handbuch für nicht existierendes Videospiel. Ähnlicher Artstyle, würde ich sagen, wie Strange House. Und da auch wieder dieses Ding mit diesen Primärfarben, ganz viel, so dieses Rot und dieses Grün, was da irgendwie benutzt wird, die dann in Kontrast miteinander gesetzt haben. Und wir dachten uns, dass wir diese limitierte Colorpalette nehmen wollen und das mit diesen mittelalterlichen Manuskripten in den Karten vereinen wollten. Und dann sind wir so langsam ungefähr auf den Look von den jetzigen Karten gekommen. Gott sei Dank hat sich das ja dann, hat sich insofern simplifiziert, dass wir den Karteneffekten Farben zugewiesen haben, was das Coloring für uns sehr viel leichter gemacht hat, dass jede Karte, die irgendwas mit Sickness macht, hat einfach dieses Grün und wir dann nur die Colorpalette festgelegt, also die Farbpalette festgelegt hatten und dadurch die Karten dann ganz schnell runterkolern konnten. Aber dann hatten wir die Karten und dann war ein bisschen so die Frage, wo sind wir? Was machen wir? Und ich meine, ich hatte mich da durch irgendwelche mittelalterlichen Sachen durchgelesen, was es damals alles so gab, wo man irgendwie so Zeit verbringen konnte und bin dann auf das Thema Badehaus gekommen. Und dann war ich schon, okay, wir sind an einem Ort, wir haben diese Karten, wir haben ein Badehaus und in dieses Badehaus kommen irgendwelche Gäste und es gibt einen bösen Dämon, Fragezeichen, eine Entity, die das ganze Ding heimsucht. Bei den Dorfbewohnern hatten wir dann von einer Kommilitonin von uns in der Uni hatten wir ein Buch empfohlen bekommen, das heißt Die drolatischen Träume von Pentagruel, meine ich. Auf Englisch auf jeden Fall Drolatic Dreams of Pentagruel. Und es ist ein Karikaturenbuch, basierend auf einem französischen mittelalterlichen Buch, Pentagruel und Gargantua, meine ich, heißt das. Und das ist ein Karikaturenbuch, das dieses sehr komische Novel illustriert und wo so ganz weirde mittelalterliche Gestalten zu sehen sind. Und das waren die Inspirationen für die Dorfbewohner bei uns im Spiel und unsere Dorfbewohnerin. Da hatte ich mich mit Alisa damals hingesetzt und dann haben wir da einmal durchgeschaut und haben drüber geredet, was finden wir cool, was funktioniert, was macht für uns diese Karikaturen interessant visuell und wie bringen wir diese Berufe von unserer Dorfgemeinschaft, das war auch was sie sehr früh hatten, jeder Charakter sollte eben einen von diesen klassischen mittelalterlichen Archetypen wie die Schneiderin oder den Henker, wie wir sie jetzt auch im Spiel haben, repräsentieren. Wie können wir diese Berufe in diesen karikaturartigen Art und Weise darstellen, so dass sie aber trotzdem irgendwie noch menschlich sind, aber trotzdem komisch, weil sie ja eben befallen sind von diesem Dämon, von dem wir sie befreien wollen. Und bei dem Dämon ist die Sache, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß, David kam einfach plötzlich an und hat dann sein Sketchbuch aufgemacht und meinte so, guck mal hier. Und der ist in so einer coolen Statue gefangen. Und wir haben das alle gesehen. Wir haben, ja, super. Nee, nehmen wir so. Passt. Stellen wir da ins Badehaus rein. Perfekt.
Ich finde das so abgefahren. Also erstmal danke für die Einblicke. Das ist ja wirklich höchst spannend, auch wo die Inspirationsquellen so herkommen. Und weil diese Inspirationsquellen aus verschiedenen Spektren des Horrors kommen. Also wir haben ja eben gerade gehört, der Künstler mit seinem wirklich knallhart unironischen Horror-Exzessen und dann aber auch diese fantastischen, ich hab's hier nochmal, die fantastischen Träume des Pentagruel. Das ist hier offenbar, das ist eine Holzschnittsammlung über 120 Werke, werden da gezeigt eben in diesem Band. Das sind fast schon so Karikatur, Comic-eske Darstellung und ihr seid mit euren Bildern so in der Mitte mit eurer Bildsprache. Ich finde, da sind Szenen dabei, Kartenbilder, aber auch Gäste oder auch sonstige Figuren, die haben fast schon so was Humoriges, Karikaturhaftes so, die haben nichts Schauriges, sondern eher so ein, du, mit dir würde ich auch eine Nickelodeon-Serie gucken zum Beispiel, irgendwie, ne, ich sehe dich in den 90ern in so einer Zeichentrickserie. Aber dann gibt's welche, zum Beispiel eben natürlich die Dämonen, aber auch einige der Gäste, die machen schon eher einen gruseligen und horrorhaften Eindruck als eher was Freundliches oder was Karikaturhaftes. Und da frage ich mich, wie habt ihr denn da die Grenzen gezogen? Habt ihr das jemals mal aktiv besprochen und gesagt, du, das sind Dinge, das würden wir jetzt nicht zeigen wollen oder da hören wir auf oder war das ein Prozess, der sich ganz natürlich ergeben hat?
Nee, ich glaube, das ist, glaube ich, auch so dieses Schöne an dem Projekt und was ich sehr, sehr gerne an Blattletter mag, dadurch, dass es eben dieses Zweitsemesterprojekt am Anfang war, dass wir das nicht hatten. Also es war nicht diese Constraint da von wegen, nee, wir müssen das verkaufen und deswegen dürfen wir jetzt nur so und so viel Blut zeigen oder nur so und so viel Nacktheit zeigen oder so, sondern da war irgendwie alles offen und jeder durfte einfach so ein bisschen machen. Und ich glaube, da jetzt, also ich glaube, wir als Team so, meine Teammitglieder, ich lobe die ja sowieso immer die ganze Zeit, aber ich glaube, das sind auch einfach alles sehr interessante Menschen mit sehr interessantem Humor und sehr interessanten eigenen Gedanken. Und ich finde, das sieht man tatsächlich auch, also wie sich da Alisa mit den Dorfbewohnern auseinandergesetzt hat oder David hier mit den Entities, dass man sieht, da kommt stark Charakter durch und auch so diese persönlichen Präferenzen, was dann vielleicht auch gar nicht ankommt. Also ich weiß zum Beispiel, als Alisa uns hier den Henker mal gezeigt hatte, dass sie hat, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle es jetzt einfach. Sie kam zu mir und sie meinte, der ist von dem einen aus Undertale inspiriert, von diesem Skelett. Ich glaube, der heißt Sans? Ja, Sans. Sans aus Undertale. Der so ein, das ist eigentlich am Ende dann von dem Spiel so ein richtig krasser Endboss und der ist auch, aber eigentlich ist der richtig lustig und macht die ganze Zeit so dumme Witze und sowas. Und mit sowas kommt sie dann um die Ecke und denkt anscheinend darüber nach, während sie diesen Henker malt, der da im Prinzip einen toten Körper auf seinem Rad irgendwie drauf hat, denkt sie dann an so diesen kleinen Mann, der wahrscheinlich so maximal 32 Pixel groß ist im Design in Undertale. An den denkt sie dann, während sie das macht. Und dann kommt da irgendwie so ein mischievous Henker bei rum, der dann bei uns in dem Spiel haust. Also einfach, ich glaube, sehr viele verschiedene Inspirationen, denen dann auch da Gott sei Dank keine Grenzen gesetzt war, dass man sagt, das kann man machen oder das kann man nicht machen. Ich glaube, die Karten sind auch ein gutes Beispiel. Da hatten wir dann schon das Ding, dass wir jetzt zurückblickend, als es kommerziell geworden ist, mussten wir ein paar von den Karten, die wurden einmal zensiert. Also wir haben so eine Meerjungfrau, die hatte früher da ihre Brüste einfach offen zeigen und die hat jetzt so zwei Schalen über ihren Brüsten. Das darf man, das war irgendwie problematisch, weil die auf unserer Steam-Page zu sehen wurde. Zu sehen war. Also da mussten wir dann schon zurück und ein paar Dinge zensieren. Aber ich glaube, dieser grundkomische und schon an manchen Stellen fast dreiste Charakter von Bloodletter ist trotzdem erhalten geblieben.
Musstet ihr auch im Zuge der Anvisierung des chinesischen Publikums Motive nochmal verändern oder entschärfen? Weil da gibt's ja nochmal ganz eigene kulturelle Gepflogenheiten.
Gar nicht. Wir dachten, ich war total, also ich habe so viele verschiedene Dinge davor gehört gehabt, was irgendwie angepasst werden muss, damit es da vertrieben werden darf und auch irgendwie, dass man keine rote Schrift benutzen darf und Skelette sind ja sowieso komplett verpönt und sonst was, gerade auch bei Magic the Gathering war das ja wohl auch ein großes Problem, aber gar nicht. Also wir hatten auch, das war eine erste Frage, die wir auch immer, wenn wir mit Publishern geredet hatten, hatten wir auch immer gefragt, hey, müssen wir da nochmal ran, müssen wir da nochmal was machen, weil das für uns natürlich auch eine Abwägung gewesen wäre, inwiefern sich das lohnt, weil dann der Aufwand auch nochmal größer geworden wäre, aber da war nie was, was wir machen mussten.
Gibt's denn ein Design, das dir ganz besonders gut persönlich gefällt? Oder irgendein Element aus dieser ganzen Bildsprache des Spiels? Also auch UI und so, weil, wie gesagt, ich gucke hier gerade wieder Bilder an. Also die Leute werden schon Augenrollen, aber mir ist es egal. Es ist halt wirklich ein wunderschön anzusehendes Spiel. Es ist halt, egal wohin du guckst, es erwischt halt auch komplett meinen Geschmack. Was gefällt dir am allerbesten?
Ich glaube, die einfachste und konkreteste Antwort ist eine Karte, die ist Butcher's Nail. Die ist im Starterdeck. Das ist so ein Typ, der hat so einen Dämon auf der Schulter sitzen und der kriegt so einen Nagel durch den Kopf gerammt. Die ist vom Gameplay super unspannend. Ich schmeiß die auch meistens aus meinem Deck direkt wieder raus, wenn ich selber spiele. Aber das ist die erste Karte, die ich für das Spiel gemacht habe. Als wir drüber geredet hatten, was auf den Kartenmotiven drauf sein sollten, haben sowohl David, Alisa und ich, wir haben alle ein Design gemacht und haben uns das gegenseitig gezeigt und gepitcht und bei mir war es eben Butcher's Nail. Und anhand von Butcher's Nail haben wir diesen gesamten Artstyle für die Karten durchgezogen. Und deswegen ist sie für mich einfach ganz, ganz besonders. Ich finde sie auch richtig toll vom Design her. Ich finde, die hat ganz viel Zeug drauf, das überall auf den anderen Karten auch wieder ist. Also auch wie dieses Blut gemalt ist und so, das ist auf den anderen Karten auch so. Das war damals schon dieser Dämon. Der Titel ist auch inspiriert von Warhammer. Es gibt in Warhammer 40k einen Primarch, der heißt Angron und der hat einen Butcher's Nail in seinem Kopf drin. Was wir da dann referenziert haben. Also ich glaube, es ist für mich einfach, es ist wie so eine Kapsel von allem, was gerade so in meinem Leben auch passiert ist zu der Zeit, als wir Bloodletter gemacht haben und wie Bloodletter selbst entstanden ist. Und deswegen ist das für mich, glaube ich, eigentlich so fast mein Lieblingsteil von diesem Spiel, diese eine Karte.
Ganz viele Inspirationsquellen, also aus allen möglichen Richtungen, wirklich spannend. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, ich muss fragen, ich wundere mich, dass ich das selbst noch nie gefragt habe, vielleicht habe ich es aber, ich habe es wieder vergessen, ein Kartenspiel auch aus Bloodletter zu machen, weil es drängt sich ja geradezu aggressiv auf, nicht nur, weil es die Karten quasi schon gibt, sondern so wie ich das Spiel jetzt selber auch kennengelernt habe, du, das funktioniert doch auch als Kartenlegespiel hervorragend.
Wir hatten überlegt, es war auch eine Sache, die wir von Anfang an gefragt wurden. dadurch, dass wir es halt jetzt für digital umgesetzt haben, müsste sich da das System nochmal überlegt haben. Wir haben das Spiel am Anfang analog prototyped, aber dann hast du halt solche Sachen wie, dass in der Nacht ja das random ist, wer von deinen Dorfbewohnern krank gemacht wird oder in Distress geht. Und sowas kannst du natürlich analog nicht einfach simulieren. Es könnte dann gewürfelt werden, aber das haben wir beim Playtesten, analogen Playtesten gemerkt, das ist ein riesengroßer Aufwand, das immer zu machen. Und das macht es einfach so viel langsamer zu spielen, dass wenn wir sagen würden, wir wollen da ein Kartenspiel draus machen, dann wäre das nochmal eine Menge Aufwand und dann müssen wir da auch zu committen. Ich glaube, auch alles vom Vertrieb her, was wir jetzt bei digitalen Spielen gelernt haben oder Steam oder so, das ist bei analogen Spielen ja auch nochmal komplett anders. Also ich wüsste gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll, wenn ich mir denke, ich will ein analoges Spiel vertreiben, dann würde ich da wieder bei Null anfangen mit meinem Wissen darüber. Aber ich hatte, das war auch super süß, ich hatte zu meinem Geburtstag vom Team Magic-Karten geschenkt bekommen, wo sie die Artworks ausgetauscht hatten mit unseren Dorfbewohnern und den Entities aus dem Spiel, weil es die eine spezifische Fraktion in Magic, die Phyrexians, die ich ganz viel und ganz geliebt gespielt habe. Und dann haben sie da so die ikonischsten Karten aus meinem Deck, haben sie sich rausgenommen und haben mir mal Bloodletter-Versionen davon geschenkt gehabt.
Wahnsinnig tolle Idee, wahnsinnig toll. Und wie gesagt, das drängt sie ja geradezu auf. Naja, eines Tages, es läuft nicht da weg, die Lizenz liegt jetzt erstmal auf eurem Tisch. Spannend, also wirklich ganz spannend. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage zu diesen Artworks. Du hast es im Grunde schon so ein bisschen beantwortet durch die Art und Weise, wie diese Artworks entstanden sind. Aber nichtsdestotrotz, hättest du dir persönlich auch vorstellen können, komplett all in Horror zu gehen mit den Designs? Also wie gesagt, wir haben jetzt schon verstanden, das bewegt sich in so einer magischen Zwischensphäre, was so den Charakter eurer Karten angeht, ziemlich einzigartig. Aber wäre für dich reizvoll, diese Vorstellung zu sagen, Bloodletter, aber all in wirklich komplett verstören? So ein bisschen wie der Tutorial-Dämon es schon ahnen lässt, das ist ja ein Baby im Grunde, ein Kind, das in der Mitte aufgerissen ist und da ist sein Lebenskristall und ganz absurde Gestalt. Wäre das was gewesen oder ist es was, was dich reizt?
Ich glaube, für mich persönlich nicht. Für mich, in meinem Geschmack, ist es gerade das, was es so interessant für mich macht, dass es so ein bisschen muted ist. Gerade auch so diese, das ist ja dann auch wieder auf unseren Karten ganz viel, dass du eigentlich diese sehr brutalen Szenen hast, die aber in diesem schon fast comichaften mittelalterlichen Stil dargesetzt werden, die dem Ganzen irgendwie so was Ironisches, Sarkastisches geben. Was zumindest in meiner Wahrnehmung da irgendwie mehr in den Leuten auslöst an Gefühlen von wegen, okay, warum finde ich das jetzt lustig? Ist es in Ordnung, das lustig zu finden? Oder interpretiere ich das gerade überhaupt richtig? Versus wenn es einfach wirklich so super grafischer Horror wäre und da so eine sehr klare Emotion von verstört und Angst einfach in einem ausgelöst wird. Also für mich persönlich wäre es nichts. Aber ich glaube, die anderen hätten schon teilweise Bock gehabt, da nochmal dunkler und nochmal blutiger bei manchen Dingen zu gehen.
Toll. Damit bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Dankeschön. Es war mal wieder hochinteressant, hinter die Kulissen eures Spiels zu schauen und mit dir darüber zu sprechen. Faszinierend. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme steht der Early Access Release noch aus, der Full Release noch aus. Ich drücke dafür jetzt schon ganz doll die Daumen und bin wirklich gespannt, was da drumherum nochmal passieren wird und natürlich, wann wir uns wieder hören werden. Ich bin mir sicher, eines Tages wird die Gelegenheit kommen und dann bin ich wirklich gespannt, was in deinem Leben bis dahin passiert ist.
Oh ja, hoffentlich. Vielen Dank auf jeden Fall auch, dass du das Projekt so mitverfolgt hast jetzt seit der Gamescom. Also ich glaube, wir haben bei jedem großen Ding hatten wir mal gequatscht, was so bei uns passiert.
Das kann gut sein, aber wie gesagt, das war keine Überwindung. Ich finde das hochfaszinierend und ich bin euch wiederum dankbar, dass ich all diese Einblicke bekommen habe, weil da konnte ich auch wieder was dazu lernen über Spieleentwicklung, mit welchen Themen ihr euch so herumschlagen müsst. Toll. Ich wink dir zu, ich drücke die Daumen und ich sage einfach bis zur nächsten Gelegenheit.
Bis zur nächsten Gelegenheit.
Wundervoll und großartig war es und ich bin mir sicher, ihr seht das ganz genauso. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr sonstige Gedanken zu dieser Folge habt, im offiziellen Discord von OrkiCool oder per Post at orkicool.space. Und noch einmal die Erinnerung, jetzt beginnt die Themenwoche Horrorfunde bei OrkiCool, morgen am Montag bei OrkiMüth mit einer Retrospektive auf Slenderman und was mit dem Macher eigentlich passiert ist, der dieses virale Horrorspiel Wunder vor vielen Jahren erfunden und rausgebracht hat. Und der großen Themensendung am Mittwoch, in der wir alte Horrorspiele ausgraben, neue Indie-Horrorspiele besprechen und euch so lange ans Herz drücken, bis ihr nicht anders könnt und sie kauft. Wenn ihr all das und noch viel mehr hören wollt, dann werdet doch Supporter von OrkiCool. Für 4,90 Euro seid ihr mit dabei. Ich finde, das ist ein Preis, da kann man sich nicht beschweren. Für 4,90 Euro kriegt man heutzutage mittlerweile nicht mal mehr einen Döner, aber dafür das komplette spielejournalistische Podcast-Katalog-Ensemble, das ich gemeinsam mit meinem Team seit Jahren für euch produziere. Ich würde sagen, mega geil, ob mit oder ohne Schaf, ist eine große Empfehlung. Und damit Arrivederci, wir hören uns ganz bald wieder.